uns beschäftigt mit dem Drama des jüdischen Tempels. Wir haben uns versucht, einen Überblick zu verschaffen über 3000 Jahre Geschichte des Tempels. Wir haben gesehen, wie im Jahr 70 der zweite Tempel von den Römern zerstört worden ist und wie das jüdische Volk seither ohne Tempel und ohne Opfer leben musste bis zum heutigen Tag. Wir haben aber gesehen, wie im Sechstagekrieg das jüdische Volk zurückgekommen ist nach Zion zum Tempelberg. Seither sind große Vorbereitungen getroffen worden im Blick auf einen Wiederaufbau des Tempels, im Blick auf den Bau des dritten Tempels. Es gab aber ein Problem, das besonders groß war. An welcher Stelle stand der einstige Tempel ganz exakt auf diesem Tempelplatz von 144.000 Quadratmetern? Im Lauf der Jahrhunderte, ja, im Lauf der Jahrtausende ist dieses Wissen verloren gegangen. Im orthodoxen Judentum ist die Tradition erhalten geblieben, das eigentliche Tempelhaus war auf dem Fels, der sich heute im Felsendom, in diesem islamischen Schrein, befindet. Eine andere Tradition sagt, da stand einst der Altar. Dann wäre also das Tempelhaus gleich dahinter gestanden. Aber die Frage nach dem Standort ist ganz entscheidend und sie wäre ein Hindernis für einen möglichen Wiederaufbau des Tempels, wenn sie nicht geklärt wird. Ich will das anhand eines Beispiels zeigen. Im zweiten Jahrhundert hatte Kaiser Hadrian den Juden die Erlaubnis gegeben, ihr dürft den Tempel wieder aufbauen. Es wird überliefert, dann hätte sich aber eine samaritanische Delegation eingestellt und gesagt, gib denen ja nicht die Erlaubnis, wenn die den Tempel wieder bauen, dann werden sie rebellieren. Kaiser Hadrian soll gesagt haben, ja, ich habe es bereits versprochen, was soll ich tun? Die Samariter, sag ihnen, sie sollen den Tempel einige Ellen verschoben zum früheren bauen. Und das hat dazu geführt, dass das jüdische Volk in einer nationalen Wehklage das Projekt selber wieder eingestellt hat. Der exakte Standort ist also so entscheidend auf sein oder nicht sein. Und jetzt nach 2000 Jahren, wo war er genau? Das ist Lane Rittmeier. Er hat 22 Jahre am Tempelberg gearbeitet. Er ist Architekt, Archäologe und hat viel geleistet in Verbindung mit den Ausgrabungen von der israelischen Altertumsbehörde nach dem Sechstagekrieg. Ihm ist es schließlich gelungen, in den 90er Jahren die ganze Frage der genauen Lokalisierung zu klären. Er hat eine Doktorarbeit darüber geschrieben und die ist an der Universität in Manchester akzeptiert worden. Und sehr schnell ist sie auch von den meisten israelischen Archäologen akzeptiert worden. So überzeugend ist sie. Das geht normalerweise nicht so in der Archäologie. Neue Theorien werden nicht schnell akzeptiert. Und wenn sie schnell akzeptiert werden, dann muss das schon einen guten Grund haben. Jetzt schauen wir uns mal eine Übersicht an über den Tempelplatz. Das sind diese 144.000 Quadratmeter. Und blau angezeichnet sehen Sie 37 Untergrundstrukturen. Wieso kennen wir die so genau? In der Vergangenheit durfte ja niemand hier Forschungen machen. Aber im 19. Jahrhundert war die Wasserversorgung Jerusalems so katastrophal, dass die Türken, die damaligen osmanischen Herrscher, die Engländer beauftragt haben, das gesamte Wassersystem in Jerusalem zu revidieren. Sie haben zwei Wissenschaftler geschickt, Warren und Wilson, einer nach dem anderen. Und die haben gesagt, ja, aber wenn wir das revidieren sollen, dann müssten wir zuerst mal eine Bestandsaufnahme machen. Und die bekamen die Erlaubnis, was es noch nie gegeben hat, als Nicht-Muslime in den Tempelberg zu gehen. Und so haben sie eine ganze Reihe von Untergrundstrukturen erforscht und haben sie auch ganz genau aufgezeichnet. Und die modernen Forschungen, die müssen auf diesen Vorarbeiten aufbauen, denn niemandem ist es seither je wieder erlaubt worden, von islamischer Seite her solche Forschungen zu machen. Sie sehen hier eine Plattform, das ist die sogenannte Moslem-Plattform, die erhöht auf dem Tempelplatz steht und darauf hier der Standort des Felsendoms, der Fels darin. Die Al-Aqsa-Moschee befindet sich hier im Süden. Nun hat ein Archäologe schon vor Lehn Rittmeier festgestellt, die Treppen, die sind immer schön parallel zur Seitenlänge, an der sie stehen. Stimmt das? Immer? Schön parallel. Außer hier, oder? Außer hier. Die Nordwestecke ist absolut nicht parallel. Da hat man diese Treppe genau untersucht und festgestellt, die unterste Stufe, die besteht aus riesigen Aschlarblöcken. Aschlarblöcke sind große zugesägte Steine. Aber die weiteren Treppen bestehen aus ganz anderen Steinen. Und da hat sich die Frage gestellt, ist das vielleicht ein Überrest einer uralten Mauer, die vielleicht das heilige 500 Ellenquadrat des Salomonischen Tempels begrenzte. Und so wurde diese Treppe zur Schlüsseltreppe für alle weiteren Erkundigungen. Es ist nämlich so, aus der Literatur, aus der Antiken wissen wir, unter Herodes wurde der Tempel massiv nach Norden erweitert, nach Westen und auch nach Süden, aber nicht nach Osten. Warum nicht? Hier befindet sich das tief eingeschnittene Kidron-Tal. Das konnte nicht aufgeschüttet werden. So blieb also die Ostlinie hier gleich seit Salomo bis heute. Und auf diesem erweiterten Tempelplatz, da musste also irgendwo das 500 Ellenquadrat, der eigentlich heilige Bereich, auch im zweiten Tempel zu finden sein. Lehn Rittmeier hat mal von hier aus, von der Schlüsseltreppe, rübergemessen zur Ostmauer. Diese Linie geht gerade an einer scharfen Böschung, Felsböschung entlang. Und es gab exakt 500 Königsellen. Eine Königselle ist exakt 52,5 Zentimeter. Das ist schon interessant, oder? Übrigens wurde deutlich, der letzte Aschlarstein von dieser Treppe, das war ein Eckstein. Denn der hatte Randschlag und Spiegel nicht nur gegen Westen, sondern auch gegen Norden. Das heißt, diese Mauer ging nicht mehr weiter nach Norden. Das war der letzte Punkt. Dann müsste das die Nordlinie des 500 Ellenquadrates sein. Ich erkläre gleich, was das ist, Randschlag und Spiegel. Jetzt gehen wir miteinander auf den Tempelplatz, was ja seit anderthalb Jahren nicht mehr möglich ist, und schauen uns mal da diese Schlüsseltreppe an, die alles weitere klar gemacht hat. Sie sehen hier, es geht um diese unterste Stufe. Vor einigen Jahren erst haben die Muslime dieses Niveau da vor der Stufe erhöht. Jetzt sieht man diese Steine nicht mehr seitlich. Also Randschlag und Spiegel kann man heute nicht mehr sehen. Aber ich habe noch ein Foto aus der Zeit davor, wo man das noch sehen kann. Hier sehen Sie diese Schlüsselstufe noch deutlicher. Nun schauen Sie mal, diese Linie verläuft so. Diese Linie da, von diesem Weg, ist parallel zur Moslem-Plattform da oben. Also jetzt sehen Sie ganz klar von Auge, wie da keine Parallele besteht. So, das ist jetzt ein einzelner Block. Sie sehen, das sind ganz andere Steine, als was da nachher folgt. Das sind Steine aus einer ganz anderen Bauperiode. Jetzt erkläre ich Ihnen, was Randschlag und Spiegel ist. Anhand davon kann man nämlich Steine zeitlich einordnen in der Archäologie Jerusalems. Hier, dieser Stein ist ein herodianischer Zeit, ein Stein aus herodianischer Zeit. Randschlag heißt der abgeschlagene Rand und Spiegel das, was vorsteht. Von der Seite hier Randschlag und Spiegel. Die herodianischen Steine, also die Steine von der Erweiterung des zweiten Tempels vor 2000 Jahren, sind ganz besonders kunstvoll und fein gearbeitet. Sie sehen, das hier ist ein Stein aus hasmonäischer, will sagen makkabäischer Zeit, 2. Jahrhundert vor Christus. Auch Randschlag und Spiegel, aber einen sehr groben, grobkantigen Spiegel. Hier sehen Sie noch einen anderen Typ. Das sind Steine aus der persischen Zeit, also die Zeit von Nehemia, wo die Stadt wieder aufgebaut worden war. Randschlag und einen dickbauchigen Spiegel. Nun, diese Schlüsseltreppe ist gebaut aus Steinen dieses Typus. Aus der persischen Zeit. Müssen wir also etwa in die Zeit von Nehemia datieren. Ich bin einmal ganz nahe zum Goldenen Tor hingegangen, das ist nicht immer möglich, eher selten möglich, und habe da Steine aus der Zeit von Nehemia fotografiert, die noch original dort zu sehen sind. Das Wetter hat das sehr abgenutzt, man sieht nicht mehr viel vom Randschlag, aber man sieht diesen dickbauchigen Spiegel. Da sieht man eine ganze Reihe von solchen Steinen aus persischer Zeit. Hier sehen Sie nun original andere Tempelsteine. Aus welcher Zeit sind die? Herodianisch. Sehen Sie, jetzt können Sie das bereits einordnen. Und das? Auch? Ja, das war jetzt ein Trick, oder? Eine Falle, muss ich sagen. Eine Falle, das macht man so in der Prüfung. Ja, also Rittmeier konnte die Nordlinie des 500 Ellen Quadrates des einstigen salomonischen Tempels wiederherstellen, wieder rekonstruieren. Nun, schauen wir mal die Ostmauer an. Von der war schon von den Forschern im 19. Jahrhundert bekannt, dass sie hier einen Richtungsknick aufweist. Bend auf Englisch. Ein Richtungsknick könnte ja einen Hinweis sein darauf, dass später hier eine Mauer angefügt worden ist. Nun hat Rittmeier von diesem Punkt da oben runtergemessen bis zum Knick und es gab genau 500 Königsellen. Das ist also nicht schlecht, oder? Jetzt hat er im Weiteren das Quadrat ergänzt. Und was fällt auf? Hier von Süden her gibt es zwei Tunnels. Das ist hier das Tunnel von der schönen Pforte her, das Doppeltor. Und hier ein weiteres Tunnel, das war ein Eingang für Priester. Nach dem Tunnel ging man über Treppen hinauf auf den Tempelplatz. Und jetzt sehen Sie, die beiden Tunnels halten gerade noch vor dem 500 Ellen Quadrat. Man kam also nicht direkt, so mir nicht, dir nichts, in das heilige Gebiet, sondern stoppte vorher. Das passt also sehr gut zur Lokalisierung. Weiter. Hier dieser Bereich im Westen, das ist die Klagemauer heute. Zwischen dem Wilsonbogen und dem Barclay-Tor. Vom Barclay-Tor kann man bei den Frauen, da wo die Frauen beten, noch den Sturz, also die Oberschwelle des Tores, heute noch erkennen. Dann geht aber unterirdisch eine Treppe hoch zum Tempelplatz. Und die hat die Form eines Ls. Warum hat man diese Treppe als L gebaut und nicht gerade damals auf den Tempel hinaufgeführt? Jetzt haben Sie die Antwort. Das 500 Ellen Quadrat trifft genau in die Ecke des Ls. Man wollte nicht, dass die Leute direkt in den heiligen Bezirk kommen, sondern so zuerst einfach in den erweiterten Vorhof. Vom Warren-Tor das man auch vor ein paar Jahren wieder entdeckt hat, hatte man auch einen Treppenzugang. Und schauen Sie, auch der passt genau mit der Linie hier des 500 Ellen Quadrates zusammen. Diese Treppe führte nicht einfach direkt da hinein. So haben wir zusätzlich durch die Untergrundstrukturen der Forscher aus dem 19. Jahrhundert eine Bestätigung, das 500 Ellen Quadrat neu entdeckt. Im Talmud, dem wichtigsten theologischen Werk des Judentums, gibt es ein Traktat, das heißt Midot, Maße. Darin hat man im 2. Jahrhundert die genauen Maße des einstigen Tempels aufgezeichnet. Warum? Im Blick auf einen Wiederaufbau des Tempels, damit man genau wüsste, wie gebaut werden muss. Man dachte, das wird vielleicht bald mal möglich sein. Nun, es vergingen 2000 Jahre und es ist nie möglich geworden. Aber wir haben immer noch dieses Traktat Midot, eine ganz wichtige Quelle über den zweiten Tempel. Da wird erklärt, die inneren Vorhöfe, der Frauenvorhof und das Lager der Schechina, wiesen folgende Maße auf. 187 Ellen auf 135 Ellen. Aber es wird nicht exakt gesagt, wo innerhalb des 500 Ellen Quadrates Mittelalter, Tosfot Yom Tov heißt der, und da wird das genau geklärt. Da wird gesagt, im Norden sind es 115 Ellen, im Osten 213, im Süden 250 und im Westen 100. Nun hat Rittmeier dieses Quadrat mal so eingezeichnet, gemäß diesen Ellenzahlen, diesem mittelalterlichen Kommentar. Wow, hat der Augen gemacht. Dabei fiel das eigentliche Tempelhaus mit dem Allerheiligsten direkt auf den Felsen im heutigen Felsendom. Und Sie sehen, das war nicht irgendwie böse Absicht, sondern er ist hergekommen von den archäologischen Überresten in den äußeren Bereichen des Tempelberges und hat sich aufgrund der Zahlen in der alten Literatur von außen nach innen gearbeitet und ist zu diesem Ergebnis gekommen. Das ist ein Schock, nicht wahr? Ein Modell des zweiten Tempels. Sie sehen den Tempelplatz von 144.000 Quadratmetern, umgeben von gewaltigen, prächtigen Säulenhallen. Die schönste im Süden, die königliche Säulenhalle. Nun sehen Sie das 500 Ellen Quadrat da. Das ist der eigentlich heilige Bereich, denn das war der Platz des Salomonischen Tempels und der heilige Bereich im zweiten Tempel. Sie sehen, da im Süden gibt es zwei Tore, das sind die beiden Hulda-Tore, wo man durchgeht, nachdem man durch die beiden Tunnels da hinaufgekommen ist. Es passt also alles wunderbar, was wir bisher gesehen haben. Die ganze Architektur stimmt da überein. Übrigens, hier sehen Sie im Modell noch ganz schön, da war ursprünglich das Bezetertal, das aufgeschüttet wurde, um die Nordplattform des Heidenvorhofs zu erweitern, damit möglichst viele Heiden nach Jerusalem kommen könnten, um hier dem wahren Gott zu begegnen. Noch heute ist hier von der Felsböschung des Berges Zions und vor dem Nordberg die Böschung im Süden zu sehen. Sie ist nicht vollständig egalisiert worden. So sieht man also heute noch die Spuren von dieser Talaufschüttung. Absolut gigantisch, dieses Werk. Rittmeier wusste, der Ort, wo der Felsendom, die Omar-Moschee, nach palästinensischer Auffassung das drittwichtigste Heiligtum des Islam, steht, da war einst das Allerheiligste des Tempels. Jetzt muss ich das näher untersuchen. Aber das geht natürlich aus islamischer Sicht nicht. Da dürfen keine archäologischen Forschungen gemacht werden. Aber glücklicherweise, bis vor anderthalb Jahren, war es möglich, als Tourist hineinzugehen. Und zwar Rittmeier oft als Tourist in der Moschee anzutreffen. Er wusste, das eigentliche Tempelhaus stand da auf dem Felsen. Wir gehen in die Moschee hinein. Eine Moschee ist ja eigentlich immer nach Mekka ausgerichtet. Das ist gar keine richtige Moschee, denn die ist ja im Kreis rund um den Felsen gebaut. Heute erklären Muslime das so: Der Fels ist uns wichtig, weil Abraham hier Ismael, ich habe mich nicht versprochen, Ismael als Opfer darbringen wollte, nicht Isaak. Es ist ja so, dass Mohammed ist ein Nachkomme von Ismael, ein Ismaeliter. Weiter wird gesagt, in der 17. Sure des Korans wird gesprochen über eine Nachtreise Mohammeds zum weit entferntesten Anbetungsort, arabisch El-Aqsa. Und da wird erklärt in den späteren islamischen Kommentaren, damit ist gemeint dieser Ort hier in Jerusalem. Obwohl das Wort Jerusalem im Koran kein einziges Mal vorkommt. Aber die interpretieren nun das so: Mohammed sei in einer Nachtreise auf Al-Burak, einem pferdeähnlichen Wesen, hierher geritten. Da beim Felsen hätte er gebetet, sei dann hinaufgegangen in den Himmel, um dort bei Allah die rechte Art des Betens zu lernen. Danach sei er zurückgekehrt, hätte wieder Al-Burak losgebunden und sei noch vor Morgengrauen wieder in Mekka angelangt. Und darum sei eben dieser Ort so wichtig. Wenn man hinaufschaut, die Kuppel im Dom, die islamische Kunst. Nun, uns interessiert der Fels. Zuerst muss man einfach mal eine Bestandesaufnahme machen. Der Fels sieht so zerfurcht und eigenartig aus. Zum Beispiel hier im Westen hat er Spuren von eingeschlagenen Treppen. Auch da im Norden. Hier auf dem Felsen gibt es eine rechteckige Vertiefung von 79 auf 131 Zentimeter. Weiter, exakt im Zentrum des Domes gibt es wieder eine Vertiefung im Felsen. Da, gegen Süden, gibt es eine abgeplattete Region, wo also offensichtlich der Fels künstlich geplattet worden ist. Hier, gegen Osten, verläuft der Fels so wie eine Rampe nach unten. In dieser Region ist viel Gestein künstlich herausgeschlagen worden. Was hat das alles zu bedeuten? Eine isometrische Zeichnung, bei der nun die Abschrankung rund um den Felsen im Dom weggenommen ist, zeigt uns folgendes Bild. Nochmals. Im Westen hier herausgeschlagene Treppen, wie auch da im Norden. Aber, schauen Sie jetzt mal schön, im Westen besitzt der Fels eine natürliche, ganz steile Böschung. Auch im Norden ist das so. Weiter, er verläuft wie eine Rampe nach unten, gegen Osten. Da haben wir nochmals diese rechteckige Vertiefung, die Vertiefung mitten im Dom da und die abgeplattete Region im Südbereich. Ja, es ging darum, die ganze Geschichte des Felsens zu rekonstruieren. Und dabei hat Rittmeier festgestellt, dass die Römer und Byzantiner dem Felsen wohl nichts angetan haben, ihn kaum verändert haben. Auch später dann die Muslime ebenfalls nicht. Aber im 12. Jahrhundert gab es ja in Jerusalem ein Kreuzfahrerkönigreich. Die Kreuzfahrer haben aus dem Dom eine Kirche gemacht, den sie Salomo-Tempel nannten. Als Europäer haben sie gefunden, so einen Felsen da mitten in der Kirche, das ist nichts Ästhetisches, da bauen wir einen Hochaltar darüber. So haben sie diesen Altar über den Felsen hineingebaut. Das erklärt uns nun diese herausgeschlagenen Treppen im Felsen im Westbereich. und auch hier im Norden. Übrigens, da auf der Rampe haben sie ganz viel Stein herausgeschlagen und es im gleichen Gewicht für Gold verkauft. So kann man aus Stein Gold machen. Das ist aber kein Rezept, das ist nur eine Feststellung. So etwa hat dieser Kreuzfahrer-Hochaltar ausgesehen. Aber ich habe das heute Morgen erklärt, Sultan Saladin hat die Kreuzfahrer dann wieder rausgeschmissen. Nun sehen Sie hier blau, violett, alles, was die Kreuzfahrer an dem Felsen beschädigt und zerstört haben. Das orangefarbene, das sind Arbeiten aus der islamischen Zeit, aber rundherum um den Felsen. Jetzt denken wir uns mal alle Zerstörungen weg, dann kriegen wir folgendes Bild vom Felsen. Hier die steile Böschung im Westen und im Norden, die Rampe nach Osten und hier die abgeplattete Region auf dem Felsen. Jetzt haben wir auch gleich die Erklärung für die Vertiefung in der Mitte des Doms. Da hat man im 7. Jahrhundert einen Pflock eingeschlagen, eine Schnur daran gehängt und so wurde der Kreis abbemessen für den islamischen Dom. Also auch das können wir wegdenken, das ist aus späterer Zeit. Nun bleibt aber auch noch diese rechteckige Vertiefung. Was hat die uns zu sagen? Nun, Rittmeier kannte die Sache mit den abgeplatteten Felsen schon von vor anderswoher. Im Altertum, wenn man ein Haus auf den Felsen gebaut hat, nicht auf den Sand, nur der Tor baut sein Haus auf den Sand. Wenn man ein Haus baute auf den Felsen, dann hat man an der Stelle, wo die Mauersteine aufgelegt wurden, auf das Felsfundament, den Felsen zuvor abgeplattet. Das heißt also, hier im Süden stand einmal eine Mauer auf dem Felsen. Und zwar mit der Breite von 3,10 Meter. Das gibt übrigens wie viele Königsellen? Ja, ich höre es schon, sechs Königsellen. Übrigens, Sie können das nachlesen in 1. Könige und 2. Chronika. Die Mauern des Allerheiligsten hatten eine Dicke von 6 Ellen. Wow. Noch interessant, oder? Einfach mal so als erste Feststellung. Aber das Problem, es gab keine weitere Mauerspur mehr auf dem Felsen. Und so hat sich Rittmeier überlegt, ja, vielleicht war der Fels nicht nur Fundament für die Südmauer da, sondern auch Eckstein. Dass also die Mauer hier im Westen entlang der natürlichen Böschung und auch hier im Norden gebaut worden war. Normalerweise ist der Eckstein und das Fundament nicht dasselbe. Der Eckstein ist der erste Stein, den man aufs Felsfundament auflegt. Seine Position bestimmt dann die Mauerrichtungen, alle weiteren Mauerrichtungen. Darum ist er das Haupt der Ecke oder der Eckstein. Alles muss sich nach ihm ausrichten. Aber hier wäre dann ausnahmsweise eine Vereinigung von Fundament und Eckstein. Fundament, hier diese Mauer darauf, Eckstein, er gibt die Linie an für die West- und die Nordmauer. Übrigens, fiel Rittmeier auf, der Verlauf dieser Westböschung ist praktisch parallel zur Ostmauer draußen vom Tempelplatz, die ja ihre Richtung seit Salomo nicht geändert hat. Also das wäre dann schon wieder eine Bestätigung, das ist ein Eckstein. Nun hat Rittmeier mal während eines Fluges auf 10.000 Meter Höhe sich das mal so eingezeichnet. Also da die Südmauer des Heiligtums auf dem Felsen. Und nun auch wieder mit 6 Ellen Dicke die Westmauer und da die Nordmauer. Und dann maß er von Mauer zu Mauer und es gab einen Abstand von 20 Königsellen. Ist auch nicht schlecht, weil lesen Sie das nach in 1. König und 2. Chroniker bei der Beschreibung des Bauplanes zur Zeit von Salomo. Das Allerheiligste war ein Quadrat von 20 Ellen. Nun war es natürlich nicht mehr schwierig herauszufinden, wo war der Scheidevorhang. Man musste einfach ein Quadrat zeichnen von 20 mal 20 Ellen. Jetzt haben wir hier die exakte Position des Scheidevorhangs, der das Heilige vom Allerheiligsten trennte. Fällt Ihnen nun etwas auf? Mit dieser eigenartigen Vertiefung da, die ist exakt parallel zu dem Verlauf der Mauern. Und zudem exakt auf der Diagonale liegend. Absolut im Zentrum des Quadrates. Ja, kann das Zufall sein? Was hat das überhaupt zu bedeuten? Ja, rechnen wir mal um. 79 mal 131 Zentimeter gibt 1,5 mal 2,5 Ellen. Wie groß war die Bundeslade? 2. Mose 25, sie hat eine Grundfläche von 1,5 mal 2,5 Ellen. Wow, ist das vielleicht die Vertiefung für den Standort der Bundeslade? Ja, tatsächlich. In 1. Könige 6 und 8 steht, dass Salomo den Sprachort, das Allerheiligste, zubereitet hat, einen Ort, um daselbst die Lade des Bundes hinzusetzen. Jetzt sehen Sie diese Vertiefung heute in der Moschee. Sie ist jetzt noch zu sehen. Salomo hat die hergestellt, die geschaffen, damit die Bundeslade im Allerheiligsten nicht irgendwie unwürdig wackelte auf dem Felsen. Wir haben also effektiv den exakten Standort des größten aller jüdischen Tempelschätze gefunden, der Bundeslade. Und die Bundeslade, die hat uns ja sehr viel zu sagen. Sie ist eigentlich ein Protest gegen alle Religionen der Welt. Warum? Ja, in der Bundeslade, sie bestand aus Akazienholz und war mit reinem Gold überzogen, in diesem Kasten drin waren die 10 Gebote. 2 Tafeln. Und was stand darauf? Als erstes stand darauf: Ich bin der Herr, dein Gott, du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Es ist eine Verurteilung aller Religionen der Welt. Stellen Sie sich mal vor, so exklusiv. Und das zweite Gebot heißt: Du sollst dir kein Bildnis machen. Es ist eine Verurteilung von allen religiösen Bildern, die verehrt werden. Das ist schon etwas. Aber noch mehr. Wir können weitergehen und das dritte und vierte bis zum 10. Gebot durchgehen und wir merken, wir sind alle verurteilt. Denn kein Mensch kann sagen, ich habe je nach diesen Geboten wirklich gelebt und sie nie gebrochen. Die Bundeslade gehört zu Gottes Richterthron. Und schauen Sie mal, diese Engel darüber, das sind Cherubim. Die Cherubim-Engel kennen Sie aus der Sündenfallgeschichte. Die haben den Weg zum Baum des Lebens versperrt. Das heißt, das sind Engel, die für die Gerechtigkeit Gottes kämpfen und nicht zulassen, dass der schuldige Mensch zum Leben gelangt. Die Bundeslade war so gebaut, 2. Mose 25 sagt das, ihre Angesichter, die Angesichter dieser Cherubim, waren nach unten gegen den Deckel gerichtet. Aber darin, gerade darunter, waren die Tafeln. Das heißt, diese Gerechtigkeitsengel fordern, dass Gott Gerechtigkeit übt gegen die Menschheit, die alle diese Gebote bricht. Aber am Yom Kippur, am großen Versöhnungstag im Herbst, da durfte ausnahmsweise jemand ins Allerheiligste hineingehen. Sonst war es immer geschlossen. Der Hohepriester. Und zwar ging er hinein mit dem Blut von Opfern, von stellvertretenden Opfern. Einmal sprengte er hier auf den Deckel und siebenmal fuhr die Lade auf den Boden. Was sahen diese Engel? Also symbolisch gesprochen. Jetzt sehen sie nicht mehr nur die Tafeln da unten, sondern das Blut. Gott hat gerichtet. Er hat das gerechte Gericht über die Menschen vollzogen, allerdings nicht an ihnen selbst, sondern an einem unschuldigen Stellvertreter. Und so zeigt die Bundeslade eigentlich den ganzen Heilsplan. Es ist ein Protest gegen alle Religiosität des Menschen, die eigentlich von dem wahren Gott wegführen. Aber es zeigt den Weg, wie der Mensch auf der Grundlage des stellvertretenden Opfers Vergebung und Versöhnung mit Gott bekommen kann. Eine gewaltige Botschaft ist darin enthalten und wir haben nun den Standort der Bundeslade wieder neu entdeckt. Hier eine Darstellung des Felsens in der Moschee von oben her gesehen. Also ein Foto. Und jetzt können wir da genau das Allerheiligste nachvollziehen. Auf der abgeplatteten Region im Süden stand die Südmauer. Entlang der natürlichen Böschung im Westen und im Norden waren die Mauern, die weiteren Mauern gebaut. Hier exakt der Scheidevorhang. Also wenn Sie mal mit mir in die Moschee kommen würden, gut, ich sage dann nicht, wir gehen in die Moschee, ich sage, wir gehen zum Allerheiligsten, dann können wir da vorbeilaufen, da wären Sie genau im Bereich des Allerheiligsten. Und da im Zentrum die Vertiefung für die Bundeslade. Das ist schon eindrücklich, weil im Neuen Testament wird die Gemeinde, also die Summe aller der, die an Jesus Christus glauben, sie werden beschrieben als Gottes Tempel heute. In Jerusalem gibt es keinen Tempel mehr, aber die Gemeinde gibt es seit 2000 Jahren. Die Gemeinde wird als Tempel beschrieben. Und Jesus Christus sagte in Matthäus 16 zu Petrus, du bist Petros, ein Stein. Und auf diese Petra werde ich meine Gemeinde bauen. Petra heißt Fels. Wer ist denn diese Petra? Nun, gerade zuvor hatte Petrus das Bekenntnis abgelegt von Jesus Christus, du bist der Messias, der Sohn des lebendigen Gottes. Ja, im Alten Testament, in der griechischen Übersetzung, wird an verschiedenen Stellen wird Gott Petra, Fels, genannt. Und es heißt sogar in den Psalmen, es gibt keinen Felsen als nur Gott. Also der Fels ist garantiert nicht Petrus, sondern er ist ein Baustein auf diesem Grundfelsen. Aber Jesus Christus ist der Fels. Und die Gemeinde ist auf diesem Felsen gebaut. Er ist das Fundament. Nun, Sie sehen hier das Felsfundament und die Südmauer darauf. Aber, wenn Sie mal Epheser 2, Vers 20 aufschlagen in Ihrer Bibel, dann lesen Sie, dass die Gemeinde aufgebaut ist. Und dann heißt es weiter, wobei Jesus Christus selbst Eckstein ist. Also Jesus Christus ist auch Eckstein und jetzt sehen Sie hier, ja, der Fels ist der Eckstein, denn er gibt genau die Richtung im Westen und im Norden an. Aber das sind nicht zwei verschiedene Dinge, sondern Eckstein und Fundament ist hier eine Einheit. Das ist schon eindrücklich. Plötzlich kann man neutestamentliche Stellen ganz plastisch verstehen. Das Fundament, Jesus Christus ist das Fundament, bedeutet, die Gemeinde stützt sich allein auf die Autorität von Jesus Christus. Das ist das Fundament, darauf ruht alles. Menschen können versagen und Christen können uns sehr enttäuschen. Haben wir alle schon erlebt, ja? Aber es ist gar nichts Besonderes, es ist ganz normal. Aber Jesus Christus enttäuscht nie. Sein Fundament bleibt ewig stehen. Er ist der Felsengrund. Aber er ist auch zusätzlich der Eckstein. Alles muss sich nach Jesus Christus ausrichten. Wir brauchen keinen Papst, wir brauchen keine Konzilien, wir brauchen nichts von alledem. Wir brauchen allein Jesus Christus, und zwar den Christus der Bibel, keinen anderen. Darum haben die Reformatoren das so schön gesagt, sola scriptura, allein die Schrift, und solus Christus, allein Christus. Der Christus der Schrift, der ist unser Eckstein, nach dem muss sich alles ausrichten in der Gemeinde. Es geht nicht um unseren persönlichen Geschmack, unsere persönliche Meinung, unsere Liebe zum Zeitgeist, es geht allein um Jesus Christus. Das können wir da so schön lernen. Ja, und noch was. Wenn der Hohepriester, und Priester waren immer barfuß im Tempel, ins Allerheiligste ging, da durch den Scheidevorhang, und vor der Bundeslade stand, wo standen seine Füße? Auf Felsengrund. Also keine Sandalen dazwischen. Die bloßen Füße direkt in Kontakt mit dem Felsen. Er sprengte das Blut des Stellvertreters einmal auf die Lade und siebenmal auf den Boden. Und da haben wir den blutbesprengten Felsen. Jetzt verstehen wir plötzlich besser, warum es zum Beispiel im Psalm 89 heißt, von Gott, du bist der Fels meiner Rettung. Der blutbesprengte Fels. Und jetzt verstehen Sie auch, was eigentlich Fundamentalisten sind. Christliche, meine ich. Das sind einfach Leute, die stehen auf dem Felsfundament Jesus Christus. 1. Korinther 3, Vers 11. Einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist. Welcher ist? Jesus Christus. Ja, ich bin ganz stolz, ein Fundamentalist zu sein. Wenn mich da jemand verachtet, ja, was gibt es für ein anderes Fundament außer Jesus Christus, das wirklich stabil ist? Und denken Sie daran, der Salomo-Tempel ist untergegangen. Der zweite Tempel ist untergegangen. Keine Mauern sind mehr da. Kein Stein mehr auf dem anderen. Aber der Fels ist geblieben von jeher. Und so wird Gott genannt in Jesaja der Fels der Ewigkeiten. Der Fels, der bleibt. In 2. Timotheus 2 wird gesprochen über das große Haus Gottes, wo es viel Vermischung gibt zwischen echten und unechten Gläubigen. Und dann heißt es aber, doch der feste Grund Gottes steht und hat dieses Siegel. Der Herr kennt, die sein sind. Ja, alles ist gefallen, aber der Fels ist geblieben. Der feste Grund Gottes steht. So ist es auch in der Kirchengeschichte geschehen und bis in unsere Zeit hinein. Örtliche Gemeinden können zusammenbrechen, können auseinanderbrechen. Und es gibt Menschen, ihr Glaube geht an solchen Dingen zugrunde. Das dürfte nicht sein. Denn das Einzige, was Bestand hat, das ist der Fels der Ewigkeit. Also wir können tiefe Enttäuschungen erleben, das hat für den Glauben überhaupt keine Relevanz. Weil was steht und was bleibt, das ist Jesus Christus. In Jesaja 28, 16 gibt es eine Prophetie über den kommenden Messias. Auch die alten Rabbiner haben diese Stelle messianisch verstanden. Und da heißt es, darum so spricht der Herr, der Ewige. Siehe, ich gründe einen Stein in Zion, einen bewährten Stein, einen kostbaren Eckstein, aufs Festeste gegründet. Wer glaubt, wird nicht ängstlich eilen. Da haben sie doch beides in einem. Das Fundament, der Eckstein. Es ist ein Stein in Zion. Es geht um den Tempelberg. Und diese ungewöhnliche Vereinigung von Fundament und Eckstein auf Zion, die hat bereits nach dem Alten Testament ihre klare Botschaft, es weist hin auf den Messias. Wer an ihn glaubt, der muss nicht mehr ängstlich herumspringen, sondern er hat Sicherheit und Festigkeit. Yom Kippur, der große Versöhnungstag. Der hohe Priester ging mit dem Blut, dem Opferblut hinein, durch den Vorhang hindurch. Sie sehen, barfuß, Sie sehen auch sein Gesicht. Eine tiefe Ehrfurcht vor dem Ewigen. Nicht dasselbe wie Jubeltrubel, Heiterkeit, wie das manchmal heute angetroffen werden kann. Und es wird ein Gottesdienst genannt. Eine tiefe Überzeugung der Größe und Heiligkeit und Majestät Gottes. Und er kam mit dem Blut und das Blut gab die Sicherheit. Das Blut gab die Gewissheit der Annahme vor Gott. Nicht aufgrund von unserer eigenen Leistung, sondern aufgrund der Leistung des Stellvertreters. Hier haben wir einen Blick ins Heilige. Und Sie sehen da den Scheidevorhang mit Cherubim-Gestalten darauf. Die vier verschiedenen Cherubim-Gesichter. Wir sind da im zweiten Tempel. Woran sieht man das? Der Scheidevorhang ist 40 Ellen hoch, über 20 Meter, viel größer als im Salomo-Tempel. Sie sehen hier gerade einen Priester beim Räuchern am goldenen Altar. Und was ist geschehen? Im Moment, wo der Herr Jesus auf dem Felsen Golgatha gestorben ist, zerriss im zweiten Tempel der Scheidevorhang von oben nach unten entzwei. Das muss ein Schock gewesen sein für die Priesterschaft. Dieser Riss. Ja, was bedeutet das? Es ist doch ein geschlossener Ort. Jetzt ist der geschlossene Ort offen. Ja, das wollte bezeugen, durch den Tod des wahren Opfers Jesus Christus, durch sein geflossenes Blut auf Golgatha, ist der Zugang zu Gott nun endgültig geöffnet. Der Gott im Judentum ist derselbe Gott wie im Christentum. Es ist der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Es ist nicht der gleiche Gott wie im Islam, denn kein Moslem würde bezeugen, dass Allah der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs ist. Da kann man es schon unterscheiden. Aber der Gott im Judentum, derselbe wie im Christentum, war der verborgene Gott hinter dem Scheidevorhang. Und der Gott im Christentum ist nun der Gott, der sich durch den Messias uns Menschen geoffenbart hat und sagt, ihr dürft jetzt in meine Gegenwart zurückkehren. Sie wissen ja, Adam und Eva nach dem Sündenfall wurden nach Osten aus dem Garten hinausgetan, aus diesem umzäunten Bereich. Paradies heißt übrigens umzäunter Bereich. Das war eigentlich eine Art Heiligtum. Nach Osten hinaus. Und Cherubim haben den Osteingang gesperrt, damit niemand mehr zum Baum des Lebens zurückkehre. Ja, aber jetzt, der Tempel ist genau nach Osten ausgerichtet. Und der Anbetende kam immer vom Osten her nach Westen. Gott war im Westen. Und was wird uns hier im Tempel gezeigt? Es gibt einen Weg zurück zu Gott. Der Mensch, der nach Osten in die Gottferne geschickt wurde, darf zurückkehren, und zwar nicht nur bis hierher, sondern unmittelbar in die Gegenwart Gottes, im Allerheiligsten. Dort wird durch die Bundeslade Leben verkündigt. Die Bundeslade übrigens war aus Holz, habe ich erklärt, und ist ein Bild von dem Baum des Lebens. Genauso, der in der Mitte stand, ja, des Gartens. Und hier die Menorah, der siebenarmige Leuchter, mit den Mandelknäufen, ist auch ein Baum, der Licht gibt, entspricht dem Baum der Erkenntnis. Also, hier wird gezeigt, es gibt einen Weg nun zurück zu Gott, aber nur durch das Opfer von Jesus Christus. Was hat man eigentlich im Judentum mit diesem zerrissenen Vorhang getan? Zweimal im Jahr wurde immer der Scheidevorhang wieder ausgewechselt. Also der blieb nicht lang, der zerrissene. Der wurde dann wieder gewechselt. Es gibt Menschen, die wollen einfach religiös sein, aber dieser direkte Zugang zu Gott durch Jesus Christus, das ist ihnen zu heiß. Die wollen gar kein offenes Heiligtum. Die Frage ist bei uns, wollen wir eigentlich ein offenes Heiligtum? Wollen wir den Zugang zu Gott? Und der Zugang im Christentum ist so tief, dass nach Römer 8 und Galater 4 Christen Gott ansprechen dürfen als Abba. Abba heißt auf Hebräisch Papa. Im Judentum, Sie können die Gebetsbücher durchlesen im Judentum, Sie werden nie mir eine Stelle zeigen können, wo Gott Abba genannt wird. Avinu, unser Vater, oder Avinu Sheba Shamayim, unser Vater, der du bist in den Himmeln, das ist jüdisch. Aber Abba, das ist zu intim. Das geht nicht. Und das Neue Testament zeigt, dass Christen nun Gott Abba nennen dürfen, genauso wie der Sohn Gottes im Garten Gethsemane. Abba, Vater, alles ist dir möglich. Also diese tiefste, innigste Beziehung zu Gott als Abba, das wird uns im Evangelium geoffenbart. Und das ist etwas völlig Neues. Und wer das wirklich einmal erfasst hat und gerade auch in den Nöten des Alltags in seinem Herzen beten kann, Abba, alles ist dir möglich, der hat wirklich erfasst, was Christentum ist. Rittmeier konnte natürlich nicht nur das Allerheiligste rekonstruieren, sondern das ganze Tempelhaus. Denn wir haben ja so viele Angaben im Traktat mit dort im Talmud. Und damit konnte man auch genau lokalisieren, wo war der Altar, wo war das Waschbecken. Jetzt ist es nicht mehr schwierig, jetzt haben wir einen Fixpunkt, jetzt kann man alles drauf einzeichnen. Sie sehen übrigens, wie nun das Tempelhaus mit der Moschee zusammenfällt, ja? Und dagegen, gegen Osten, gibt es noch einen kleinen Dom, den sogenannten Kettendom. Der fällt also gerade auf die Vorhalle des Tempels und seinen 12 Treppen. Alles kann nun rekonstruiert werden. Jetzt sieht man das völlig anders. Also, da war der Altar. Jetzt könnte man ihn wieder aufbauen an seiner Stelle. So wie das steht in Esra 3, als die Juden zurückkamen von Babylon, bevor sie das Tempelhaus bauten, als erstes haben sie den Altar gebaut an seinem Standort. Kein bisschen verschoben. Auf der Spur des Alten wurde auch der Tempel gebaut, nach Esra. Ja, jetzt könnte man hier den Altar schnell errichten und das Tempelhaus dann ein Jahr später zum Beispiel. So wie das die Juden damals gemacht haben. Jetzt wird uns einiges noch klarer. Wir kennen die Geschichte, denke ich, von David, der illegal das Volk gezählt hatte. Und so kam eine Plage über Jerusalem. Aber David durfte dann einen Altar bauen, oben auf dem Zionsberg, bei der Tenne von Ornan, als Dank, dass dann Gott in Gnade doch sich wieder erbarmt hat über Jerusalem. David hat die Tenne Ornans gekauft und den ganzen Tempelplatz, für den hat er 6 Kilo Gold bezahlt. Eines der wenigen Immobiliengeschäfte in der Bibel. Aber extrem wichtig. Nun, weil wir jetzt wissen, wo der Altar stand, können wir auch rekonstruieren, wo einst die Tenne Ornans stand. Ja? Und nun noch etwas, was gut passt. Im Altertum, wenn man Tennen gebaut hat auf die Berghöhen, man hat sie nie auf die Bergspitze gebaut, sondern etwas unterhalb der Bergspitze. Die natürliche Bergspitze von Zion ist der Fels im Dom. 743,7 Meter über Meer. Und dann, etwa 3 Meter tiefer, liegt diese Region auf dem Felsen. Das ist die Stelle der Tenne Ornans. Sie sehen, das Puzzle geht auf. Ja, nicht nur das Tempelhaus konnte rekonstruiert werden, sondern auch die Gebäude um die inneren Vorhöfe, um das Lager der Schechina und die Gebäude rund um den Frauenvorhof. So konnten auch die 15 Treppen lokalisiert werden, wo der Tempelchor drauf stand und sang. an den großen Festen. Ja, ich gebe zu, es wird ein bisschen kompliziert. Jetzt haben wir nämlich hier den Plan vom Tempelplatz heute und nun die rekonstruierten inneren Vorhöfe mit allen ihren Gebäuden darauf gelegt. Ja? Aber es ist mir noch ein Anliegen, Ihnen zu zeigen, was da plötzlich aufgefallen ist. Zum Beispiel dieses Gebäude hier im Nordwesten, das war das Gebäude, wo die Priester schliefen. Die Priester, die Dienst taten. Im Talmud heißt es, dass wenn die nachts, zum Beispiel durch einen Erguss, verunreinigt wurden, mussten die dann sofort in den Tempelberg runter und da gab es ein Ritualbad und schließlich mussten sie den Tempelplatz verlassen. Genau unter diesem Gebäude findet man ein, wissen wir von Warren, 19. Jahrhundert, von einer Untergrundstruktur, wo man also runtergehen konnte, um sich dort zu baden. Es passt. Jetzt schauen Sie mal, hier die 15 halbkreisförmigen Treppen, entsprechend den 15 Stufenliedern in den Psalmen, 120 bis 134, die fallen genau zusammen mit dieser Osttreppe heute, die zur Moslemplattform hinaufführt. Fällt genau schön in die Mitte. Das zeigt, die Muslime haben offensichtlich auf noch bestehende Strukturen im 7. Jahrhundert aufgebaut. Oder noch etwas anderes. Hier sehen Sie eine ganz gewaltige unterirdische Zisterne im Tempelberg. Jetzt fällt die schön unter diese beiden Gebäude. Im Talmud steht, diese Kammer hier, da konnte man Wasser herausholen auf dem Tempelberg, in diesem Bereich. Es passt genau zusammen mit dieser Zisterne, die da unterirdisch vorhanden ist. Ein Wasserrad brachte Wasser hinauf, damit man das Blut beim Altar wegspülen konnte. Oder man könnte weiterfahren mit solchen Überraschungen. Es stimmt einfach schön überein mit dem, was topologisch auf dem Tempelberg zu finden ist. Ich glaube, wir können jetzt eine Pause machen, damit unsere Köpfe nicht beginnen zu rauchen. Und wie es gewünscht worden ist, spiele ich jetzt etwas am Klavier. Und zwar schlage ich vor Folgendes. Ich spiele Ihnen meine Rhapsodie in D-Moll über die Hatikva, die israelische Landeshymne. Die hat folgenden Text: Kol od balevav benima nefesh Yehudi homiya ulefatei Zion homiya. Solange drinnen im Herzen, in der jüdischen Seele, noch ein Sehnen ist nach Zion, solange gibt es noch Hoffnung. Hatikva heißt Hoffnung. Solange gibt es noch Hoffnung, dass wir je nach 2000 Jahren wieder ein Freivolk werden in Juda, in unserem Land, Be'arzenu, in unserem Land, in Juda und Jerusalem, Bihuda, Virushalayim. Also die Rhapsodie stellt so gewissermaßen diese 2000 Jahre der Zerstreuung, der Verfolgung und der Sehnsucht nach Zion dar.